Let's talk about six. Eine Winter Day, Hockey O'Clock, Original Series.
Winter Day, Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mit Lippen drin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Let's talk about six, Teil 3. Nach diesem Teil werden wir tatsächlich schon bei der Halbzeit angekommen sein. So ist es richtig. Sechs Teile über die große Nummer 6, der Spuso Vienna Capitals, über Raphael Rotter, der mir erneut gegenüber sitzt. Raphael, einmal mehr schön, nachdem du schon 2,5 Stunden mit mir verbringen musstest, dass du immer noch bereit bist, Rede und Antwort zu stehen. Das freut mich sehr, das ehrt mich sehr. Die ersten zwei Teile haben fantastische Rückmeldungen in meine Richtung kommen lassen, bin mir sicher auch in deine Richtung. Weil so viel um Aufs und Abs gegangen ist, innerhalb der Saison in Teil 1, innerhalb der Karriere mit den Verletzungen in Teil 2. Zur Abwechslung wollen wir über etwas sprechen, wo es wahrscheinlich ein Dauerauf war. Es geht um die Saison 2016-2017. Es geht dann letztlich auch um den legendären Triple Sweep eines Teams on a mission. Die Meistersaison der Vienna Capitals. Und wenn ich mich zurückerinnere, und ja, das ist jetzt ein 1,5-minütiges Intro, du musst noch ein klein wenig warten. Es gab zwei Mannschaften in den letzten 15 Jahren, die wie Teams on a Mission gewirkt haben. Linz, 11-12, wo alle Imports eingeschlagen haben, wo alles richtig gelaufen ist, wo eine Euphoriewelle einen zum Meistertitel getragen hat und dann die Spuse Vienna Capitals des Jahres 16-17. Genau dort wollen wir ansetzen. Genau dort freut es mich, dich als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
Mich freut es immer wieder.
Mir wird ja vorgeworfen, dass meine Fragen viel zu lange sind. Das war noch nicht einmal eine Frage. Und das war nur das Intro. Ja, 2 Minuten.
Time to shine für dich auch. Weil ich rede die ganze Zeit.
Ist schon ja, es geht ja um dich. Deswegen große Entschuldigung an alle Hörerinnen und Hörer dort draußen. Es geht nicht um mich. Es soll nie um mich gehen. Aber versuch ganz gut, ganz gerne Kontexte zu schaffen, Nachvollziehbarkeiten zu schaffen und dann auch herzuleiten, warum ich vielleicht mit der einen oder anderen depperten Frage um die Ecke biege. Deswegen, okay. Lass uns in Medias Res eintauchen.
Ein gutes Intro ist die halbe Story. Also alles richtig gemacht.
Es geht um den Gast, es geht um dich und es freut mich sehr, dass du als Gesprächspartner gerade bei dieser Episode mir auch gegenüber sitzt. 16-17, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Ja, unglaubliche Zusammenhalt der Mannschaft, war fantastische Spieler, coole Stimmung, ja, und ja, eine Traumsaison. Also mit Höhen und Tiefen und mit einem perfekten Ende.
Jetzt sind Meistermannschaften isoliert betrachtet immer extrem spannendes Material, um sie genauer zu untersuchen, weil der heilige Gral im Eishockey natürlich die perfekte Teamchemie ist, Konstanz zu finden, nicht nur in den täglichen Abläufen, sondern tatsächlich auch, wenn es ums Gewinnen geht, Sieg an Sieg zu reihen und eben nicht Niederlage an Niederlage. Und ich möchte mit dir diese Mannschaft dann auch ein klein wenig breiter, tiefer sezieren. Ich möchte von dir aber erstmal wissen, wo du denn glaubst, dass der Grundstein für diese Meistermannschaft gelegt worden ist.
In der Entwicklung in dem Jahr, also in den Tagen, in den Wochen, in den Monaten, einfach diese Entwicklung, die die Mannschaft durchgemacht hat, ein Riesengrund war der Head Coach damals auf jeden Fall und auch der Assistant Coach. Das Trainerteam hat einfach geklickt. Total, hat einen total guten Bezug zur Mannschaft gehabt. Versucht natürlich mit jedem Spieler eine Verbindung aufzubauen, was natürlich total schwer ist als Coach. Und hat das meisterös bewirkt, das Ganze, und geschafft. Also das Trainerteam war ein Riesengrund, dass das ganze Werk so funktioniert, wie es funktioniert hat. Genau.
Wir werden dann, glaube ich, nicht tiefer schürfen und selten stelle ich dann auch Fragen, natürlich ohne Hintergedanken. Auch das hast du schon rausgefunden, wirst du noch rausfinden müssen über die nächsten Stunden von Let's Talk About Six. Dieses Trainerteam, die Imports, die Neuen, die nach Wien gekommen sind, die hatten sicher alle einen Anteil daran, wie groß der dann auch war. Da werden wir noch drüber sprechen, aber was heraussticht, ist, dass die Jahre zuvor auch schon sowas wie ein Stamm aufgebaut worden ist. Es hat 16, 17 so gewirkt, als ob alles neu wäre. Es war nicht alles neu, es war vieles neu. Mhm. Und Jonathan Furland war schon Leistungsträger über Jahre in Wien. Ein Niki Hartl, der nach Wien gekommen ist, in der Meistersaison dann erst in den Playoffs auch wieder eine größere Rolle gespielt hat, ein Jamie Fraser, ein Mario Fischer, Philakos, der eh nie weg war. Da ist viel auch Wiener Talent in der Mannschaft gewesen. Neues Talent, das integriert worden ist mit einem up-and-coming Benjamin Isner und dergleichen. Und das ist so spannend zu sehen, wie Mannschaften sich verändern, auch evolutionär, und was aber trotzdem so der Kitt sein kann. Und du bist bei all diesen Wiener Teams, natürlich, weil du auch immer in Wien unter Vertrag warst, der Kitt gewesen. Und wie sehr und wie wichtig das auch war, das hat der gute Niki Hartl ein klein wenig Revue passieren lassen. Möchte mit dir gemeinsam mal kurz bei ihm reinhören, das, was er mal über dich hat zukommen lassen.
Der Raffi ist mittlerweile, muss ich echt sagen, eine Ikone in Wien und eine Legende. Er hat sich das einfach verdient, weil so wie ich den Raffi kennengelernt habe, da war ich selber noch ein junger Bub, der hat mich da in diese Mannschaft integriert und in diese Stadt integriert, weil ich komme aus Zell am See, das ist ja ein kleines Dorf eigentlich, und ich bin ihm von Herzen heute noch dankbar, dass er uns Jungen da im Endeffekt so geführt hat damals, weil ich habe so viel von ihm lernen können, weil das einfach ein Mensch ist, der was im Sport niemals aufgibt. Der hat sich ja so oft verletzt oder so oft einfach durch Rückschläge sich zurückkämpfen müssen. Und wir haben immer gesehen, wie er gekämpft hat und niemals aufgegeben hat, nie gejammert hat, hat immer trainiert. Also ich muss echt sagen, ich bin so froh, dass ich den Menschen kennengelernt habe, ohne dass ich dir jetzt großartig schleim oder sonst was. Aber auch wenn man das nicht immer direkt zueinander sagt, aber ich habe wirklich so viel mitnehmen können von ihm und da bin ihm von Herzen dankbar. Und da gibt es natürlich unzählige Spieler, aber er ist halt schon eine Klasse für sich, weil, jetzt komme ich zum besten Teil eigentlich, 2016, 2017, der Meistertitel, das war einfach nur noch vom Prozess bis hin zum Titel, das war einfach, irgendwann hätte, wäre es sowieso passiert. Und da haben wir einfach die richtige Mannschaft dann gehabt und der Raffi war dann immer zu den Zeiten, wo wir dann gedacht haben, okay, das geht vielleicht dieses Spiel nicht, war er dann da und hat durch eine Vorlage oder durch ein Tor einfach seine Präsenz gezeigt und das hat die Mannschaft so gepusht und das bleibt einfach ein Leben lang in Erinnerung. Auch wenn man sich vielleicht zeitlich durch Familie oder Arbeit oder ja generell vom Eishockey, nimmt ja auch sehr viel Zeit, nicht immer sieht, aber wenn man sich trifft, blickt man immer gern zurück auf solche Geschichten und das ist einfach dann cool fürs ganze Leben. Und da prägt dann einfach der Sport. Im Endeffekt bin ich von Herzen dankbar, dass ich so einen Menschen kennengelernt habe. Was gibt's sonst noch? eigentlich nicht mehr viel. Jetzt muss ich mir wieder mal melden bei ihm.
Frage vorweg, hat sich Niki Hartl wieder mal bei dir gemeldet?
Der Niki meldet sich immer wieder. Also wir haben immer wieder Kontakt. Das ist auch so ein Freund, den ich, wie wir auch vorher besprochen haben. Meine besten Freunde sind nicht mehr Hockeyspieler oder keine aktiven Hockeyspieler mehr. Man macht total viele Freunde durchs Eishockey, was wunderschön ist. Und das ist auch ein Riesenaspekt, warum ich so gerne Eishockey spiele. Weil man so einen riesen Freundeskreis hat und Leute aus Kanada, Leute aus China kennenlernt und mit denen immer in Kontakt bleibt. Also das ist wirklich eine Freundschaft fürs Leben. Nicht die größte und tiefste und beste Freundschaft, aber eine Freundschaft. Und Niki Hartl ist damals nach Wien gekommen, Zellerbursche. Er hat ihm viel davor gespielt.
Das hat sich raufgearbeitet, von Zell nach Villach in die Millionenstadt.
Und ein, überhaupt keine verlorene Seele, aber halt ein junger Typ, der halt noch nie in einer Großstadt gelebt hat. Genauso, wir scherzen doch immer rum, sagen wir, er ist aus seinem Baumhaus von Zell am See abgehaut und ist und der Mensch nach Wien gekommen. Hat dann mit mir, jetzt müssen wir das Mikrofon da kurz verstellen, sonst hört uns da niemand.
Alles live, fast.
Das Label. Ich muss ja leider heute Label anhaben, normalerweise im Sommer nie Label an, aber heute habe ich ihn dann. So, jetzt funktioniert es wieder?
Es funktioniert auch so. Okay, wir wollen nur sicherstellen, dass im Hintergrund dann alle happy sind.
Ja, also wie gesagt, der Nick ist dann von Villach nach Wien gekommen und war dann in Wien Single. Hatte eine Freundin vorher und war dann Single und ich war damals in Wien Single. Und ja, der Niki war von Anfang an natürlich für ihn das erste Mal in Wien zu wohnen, voll cool und kannte sich damals nicht aus. Und ich habe ihn dann gleich unter meine Fittiche genommen und habe ihn halt einmal Wien gezeigt. Ne? War noch oft unterwegs, war dann auch in Ibiza mit mir auf Urlaub und mit meinen Eltern. Also da ist eine riesengroße Freundschaft entstanden zwischen Nick und mir, die jetzt noch immer da ist. Nur natürlich hat der Nick zwei Kinder, ein Haus, eine Frau, hat man andere Interessen und auch andere Pflichten, ganz, ganz einfach. Und darum hören wir uns und sehen wir uns nicht mehr so oft. Aber die Freundschaft wird immer da bleiben. Und der Niki hat sich nicht nur menschlich weiterentwickelt, sondern auch spielerisch weiterentwickelt und ist für mich der österreichische beste Eisläufer, wahrscheinlich, den es in der Liga gibt. Und
ein verdammt harter Knochen.
Und ein verdammt harter Knochen und ein super Spieler. Warum er nicht im Nationalteam spielt oder nicht oft oder warum nicht, kann ich da heute nicht sagen, weiß ich auch nicht.
Not our cup of tea.
So ist es, aber er macht alles richtig für sich selber, hat ein cooles Business auch auf der Seite, das macht er super und genießt eben auch das Eishockey genauso, wie er es will. Und man erlaubt es ihm auch. Und er macht alles richtig für sich selber. Und ich finde das toll, dass er das auch so durchzieht. Hat sich in Wien wirklich einen Namen gemacht. Spielt jahrelang jetzt schon in Wien. Und gehört auch jetzt schon seit langem zu diesem Stammbaum der Wiener, unter Anführungsstriche, Spieler in Wien. Und freue mich total, von ihm zu hören. Und ja, ich sollte wirklich, ich auch, öfters besuchen, mich öfters melden bei ihm. Ein Hammer-Typ und ja, ich hatte so viele lustige Zeit mit ihm, vor allem Ibiza. Und ich bin jetzt so happy für ihn, dass er eine super Frau an seiner Seite hat, zwei unglaublich süße Kinder und seinen Weg da wirklich in Wien gemacht hat. Und ich bin auch happy, dass ich ihm da ein bisschen auch da helfen konnte, in Wien eben Fuß zu fassen.
Wenn man sich das so vor Augen führt, 24, 25 wird Niki Hartls 12. Ne? Saison in Wien sein. Da wandelt er schon auf den Spuren der ganz, ganz Großen. Und für mich ist auch immer wieder schön, von ihm zu hören, weil es gibt wenige, die so klug und dann auch eloquent und immer noch witzig Dinge schildern, worauf ich bei seiner Wortmeldung, über die mich extrem gefreut habe, aber auf jeden Fall eingehen möchte, ist diese Integrations- Leistung, die du da auch vollbracht hast. Und du hast ja auch gesagt, du gehst, wenn neue Spieler in der Kabine sind, erstmal hin, stellst sie vor, dann beginnt irgendwie dieser Feeling-Out-Process. Aber dadurch, dass du jemand warst, der in Anführungszeichen immer da war, war das für dich klar, dass du dann irgendwie auch Menschen wie Niki Hartl, anderen Neuankömmlingen hilfst, Wien kennenzulernen, die Vienna Capitals kennenzulernen, verstehen zu lernen?
Ja, sicher. Also ich glaube nicht, dass das mit Eishockeyspielern zu tun hat. Ich glaube einfach, wenn jemand kommt und deine Stadt nicht kennt, die Leute nicht kennt, hilft man ihm einfach aus, damit man sich wohlfühlt. Ich meine, das ist für mich selbstverständlich. Hätte ich wahrscheinlich in jedem anderen Job auch gemacht, weil ich finde, das ist einfach was Menschliches. Und ja, wenn man dann auch dazu neue Freundschaften macht und die Leute wirklich besser kennenlernt und da wirklich eine Freundschaft fürs Leben entsteht, ist das natürlich unglaublich. Und warum sollte man da nicht motiviert sein, glaube ich? Und man lernt immer was Neues kennen, man lernt neue Kultur kennen, neue Sichtweisen. Ich finde es total interessant, einfach neue Menschen kennenzulernen. Und natürlich geht man dann auch gern weg mit den Burschen. Ich meine, ich kannte alles in Wien, ich kenne alles in Wien. Es gibt so viele coole Sachen, interessante Sachen in Wien kennenzulernen. Jetzt noch für mich. Manche Orte kenne ich gar nicht und manche Beisel nicht, manche Restaurants, manche Plätze nicht. Und es ist einfach für mich qualitativ so cool, in Wien zu wohnen. Und diese Stadt bedeutet mir alles und ich fühle mich so wohl da und sie hat so viel zu bieten und das will man einfach anderen Leuten schmackhaft machen, weil es einfach cool ist. Und dann haben wir eh schon angesprochen, auch in unserem Podcast, dass oft Imports auch weggehen, aber ich denke mir, wenn man diesen Spielern eben diese Stadt schmackhaft macht, hallo, vielleicht überlegt es euch, ist Geld nicht immer alles und vielleicht für 20, 30, 40.000 Euro weniger wollt ihr vielleicht in Wien bleiben, weil es einfach andere Sachen im Leben zu schätzen gibt als die Kohle und das kann Wien euch bieten und ihr fühlt euch wohl. Ich meine, ich glaube, Föhrland, auch Gradeau und Francis Fortier sind, glaube ich, gute Beispiele. Ich meine, die hatten alle andere Angebote und das ist kein Geheimnis. Aber sie haben sich alle für Wien entschieden. Und natürlich, weil Wien eine coole Stadt ist. Und da muss ich nochmal sagen, sage ich jetzt zum ersten Mal, natürlich weiß das der Verein. Der Verein weiß, die Spuse Wiener Capitals wissen, man ist in Wien zu Hause. Das ist ein Riesenplus. Aber heutzutage reicht das nicht mehr für einen Verein. Heute muss ein Verein ein bisschen andere Wege gehen. Noch mehr schmackhaft machen. Eine coole Stadt zu haben und eine coole Eisarena zu haben, ist nicht alles. Man muss zeigen, dass man da ist für den Spieler und den Spieler Sachen zeigen, anbieten, mit den Spieler charakterlich, menschlich auf gleichem Niveau sein, ihn respektieren. Und da gehört einiges dazu. Und ich glaube, Spielern die Stadt zu zeigen, mit denen Sachen zu unternehmen, Zeit miteinander zu verbringen, ihn besser kennenzulernen, hilft auch meinen Lieblingsverein und meiner Lieblingsstadt, diese Spieler vielleicht, dass die Spieler einfach da bleiben. Und das ist natürlich nicht mein Hauptziel. Natürlich will ich die Leute kennenlernen, aber ich denke, es hilft. Und wenn ich dann sagen kann, okay, der Spieler geht zu mir und sagt, oh, Rafi, so eine geile Zeit, dank dir und du hast mir alles gezeigt. Und dann unterschreibt dann vielleicht noch 3 Jahre, denke ich mir schon, okay, wenn ich denen die Sachen nicht gezeigt hätte, und der hat das nicht kennengelernt, dass ich nicht so wohlgefühlt hätte. Und vielleicht spiele ich eine minimale Rolle in dieser Entscheidung. Aber ich denke, ich spiele eine Rolle. Und noch dazu gewinne ich einen Freund. Ich meine, hundertprozentig mache ich das. Das wird sich auch nie ändern. Das wird sich als Coach auch nicht ändern. Also ich werde sicher die Import-Spieler oder die Spieler, die nicht da sind, noch immer sagen, hey, macht's das, geht's dorthin, schaut euch das an, gehen wir mal was essen. Das wird sich nie ändern. Aber ich glaube, das ist auch eine charakterliche Sache.
Und gerade bei den Spusewiener Capitals neu, nenne ich sie jetzt mal, in der Saison 24-25 hat man vor ein paar Wochen ganz gut gesehen, dass die Teambuilding-Maßnahmen nicht nur nach innen, sondern auch nach außen, was auch auf Social Media zu sehen war, sehr früh begonnen haben, auch sehr intensiv waren, wahrscheinlich intensiver als in anderen Jahren. Ich glaube, da hat man schon auch entsprechend jetzt auch mit der neuen Geschäftsführung und dem neuen sportlichen Leiter möglicherweise das eine oder andere Defizit verortet, auf jeden Fall sich dazu entschieden, das anders zu leben, als das in der jüngeren Vergangenheit vielleicht der Fall war. Und man hofft natürlich auch, dass es in Eishockey Wien wieder bergauf geht. Du warst in einer der solchen Saisonen der jüngeren Vergangenheit bei den Black Wings Linz hautnah mit dabei. Hast gesehen, wie ein traditionsreicher Eishockey-Standort ja, Untiefen erreicht hat, die man früher nicht für möglich gehalten hat. Bei den Caps, wir haben es auch schon angesprochen im Rahmen dieser Serie, diese beeindruckende Postseason-Serie gerissen. Und ich glaube, wenn jemand letztes Jahr feststellen durfte, dass es starke Caps braucht, dann ist es die Winter der Eishockey League, dann sind es die Berichterstatter, dann ist es der ganze Eishockey-Kosmos rundherum. Und da kann man dann auch aus neutraler Sicht nur hoffen, dass es für den Eishockey-Standort Wien dann wieder steil nach oben gehen wird, wenn diese Gespräche oder dieses Gespräch erscheint. Dann ist die Saison schon underway und dann hoffen wir natürlich auch, dass es für die Caps schon Erfolgserlebnisse und Zählbares gab. Bevor wir in eine erste kurze Pause gehen, in einem meiner vielen Hintergrundgespräche, die ich zu deiner Person führen durfte, bist du einmal auch als Bürgermeister von Wien bezeichnet worden. Und jetzt bist du langgedienter Eishockeyspieler. Könntest es so, wie du mir gegenüber sitzt, wahrscheinlich immer noch sein. Eishockey-Coach, das Referee-Angebot hast du schon bekommen. Wenn du jetzt wählen müsstest, weiterspielen, erfolgreicher Coach, Schiedsrichter oder Bürgermeister von Wien, welche Position würdest du am liebsten erfüllen wollen oder befüllen wollen?
Das wird sich nie ändern. Ich werde noch immer spielen wollen. Ohne Schmerzen werde ich immer spielen wollen.
Dann lass uns gleich bei einer Sache einhaken und das ist der perfekte Cliffhanger. Was sagt es über die Vienna Capitals und vor allem über Raphael Rotter aus, dass die einzige Saison, in der du alle Spiele absolviert hast, auch zum Meistertitel geführt hat?
Naja. Glücklicherweise der anderen Mannschaften gegenüber habe ich mich öfters verletzt, sonst wären wir 12-mal Meister geworden die letzten 13 Jahre. Anscheinend. Das war mir gar nicht klar, aber ist cool. Also schade, dass es letztes Jahr nicht mit Kitzbühel geklappt hat, weil da habe ich auch kein einziges Spiel gefehlt. Aber da waren wir weit entfernt davon. Ich glaube, das zeigt halt, dass ich dass man mich schon nicht brauchte, aber dass ich sicher eine Hilfe der Mannschaft war und das ist schade, dass es leider nur ein Jahr so gelungen ist. Ja.
Warum es dann so gekommen ist, wie es so gekommen ist, der tiefe Blick hinter die Kulissen der Spusewiener Capitals 2016-2017. Gleich nach einer ganz kurzen Pause hier bei Let's Talk About Six, einem Win Today Hockey O'Clock Original. Win Today Hockey O'Clock. Let's Talk About Six wird unterstützt von der NH Energieprojekte GmbH. Getreu dem NH Energieprojekte GmbH Motto, Energie muss bezahlbar und zugänglich für alle sein, bekommen die Kundinnen und Kunden nicht nur günstigen grünen Strom, sondern auch energieeffiziente Häuser oder Immobilien. Dabei legt die NH Energieprojekte GmbH großen Wert auf eine offene und transparente Kommunikation. Denn das Ziel ist es, stets klare und verständliche Informationen zu bieten, damit die Kundinnen und Kunden fundierte Entscheidungen treffen können. Egal ob bei Bauprojekten, Photovoltaik, Strom- und Gasoptimierungen oder Finanzierungshilfen. Alle Informationen dazu gibt es unter www.nh-energie.com. Win today, hockey, football. Zurück mit Raphael Rotter, zurück mit Let's Talk About Six, zurück mit dem Meisterjahr 2016-2017 der Vienna Capitals. Du hast es eingangs dieser Folge schon angesprochen, dass Serge Aubin und Craig Strew,
Streu?
Immer Streu?
Wir haben immer Streu gesagt. Okay. Ich nehme an, es ist Streu.
Ja, dann.
Ist es Streu?
Ja. Denke es
Streu. Ja, Craig Streu, ja.
Okay. Da merkt man wieder, wie wenig liebe Assistant Coaches bekommen. Das wird sich in Kitzbühel 24/25 definitiv
ändern. Das wird sich definitiv ändern, gell? Bürgermeister, sage ich nur.
Von Kitzbühel. Wäre sicher auch durchaus lukrativ, wenn du dort Grundstückwidmungen und dergleichen vergeben könntest. Diesen Effekt, den Serge Aubin auf die Mannschaft hatte, der war logischerweise nicht zu leugnen. Überhaupt nur Zufall, dass er nach Wien gekommen ist, wenn ich mich richtig erinnere, weil er so aus dieser Konkursmasse der Hamburg Freezers irgendwie übergeblieben ist. Der Ruf des harten Arbeiters, harten Knochens, der ihm vorauseilte und gerade bei neuen Trainern und zwar erfolgreichen Trainern und ich vergleiche ihn deswegen auch mit Rob Daum und eben dieser Linzer-Saison, da kommt ein neuer Trainer, der im Linzer-Fall fast alles und im Wiener-Fall vieles auf den Kopf stellt und auch anders denkt und damit sofort durchschlagenden Erfolg hat. Und für mich sind die ersten Eindrücke total wichtig, wenngleich sie auch oft falsch sein können, weil du jemanden schubladisierst oder in Schubladen steckst, wo er nicht hingehört. Aber kannst du dich an dein erstes Treffen, dein erstes Telefonat mit Serge Aubin erinnern und den Eindruck, den du danach von ihm hattest?
Oh mein Gott, nein, das kann ich leider nicht. Ich hoffe nicht, dass es irgendeine Videonachricht oder Sprachnachricht von Serge Aubin gibt, weil sonst wäre mir das extrem peinlich, weil dieser Coach hat mich extrem geprägt und ich bin ihm überaus dankbar für alles. Und das waren nicht immer positive Gespräche mit ihm. Also der hat mich auch sehr oft wieder auf den Boden gebracht und zurecht gerüttelt, was auch super war. Nur als er einfach angekommen ist in Wien und die ersten Gespräche mit ihm, da ist gleich ein anderer Wind geweht. Also das wusste jeder. Ein total bodenständiger Typ, total menschlich und total einfach dieser Spielercoach schon so, wie ein Spielercoach. Also hat auch jahrelang als Spieler fungiert, war auch sehr erfolgreich. Den Craig hat er mitgenommen. Der total ein lustiger Typ war. Ich glaube technisch, also der hat locker bei uns mitspielen können. Es ist unglaublich, was der mit der Scheibe konnte und immer mitgefahren mit den Übungen ein paar Mal. Und wir haben ein bisschen darüber gelacht. Und haben gesagt, okay, wir kannten ihn nicht, was der Folie, wir wussten nicht wirklich, wie man den lesen soll. Und dann hat sich einfach entpuppt, dass er einfach ein unglaublich cooler Typ ist, wirklich ein super Assistant Coach, auf den du immer zugehen konntest, der total hilfreich war, den Serge auch immer eine Antwort parat war und immer geholfen hat. Und ja, die beiden haben sich dann immer besser verstanden und sind mittlerweile ein super Trainer-Duo. Ich glaube, sie sind jetzt nicht...
Zweimal Meister in der deutschen Eishockey-Liga.
Ja, das ist mir klar, aber ich glaube, sie sind jetzt nicht mehr zusammen. Jetzt hat der Craig Streu, ist er nicht Manager von einer Mannschaft? Ich bin mir nicht sicher. Aber wie gesagt, hat jetzt nichts mit dem Erfolg damals zu tun. Auf jeden Fall haben sie super fungiert miteinander.
Sogar Head Coach in der deutschen Eishockey-Liga 2 bei den selber Wölfen.
Okay.
Kennt man, glaube ich, noch, weil Herbie Homberger auch dort für Erfolge gesorgt hat. Ja. Und dass man sich dann vielleicht emanzipiert, das ist ja auch mal klar. Aber sie haben eben auch diese 2 deutschen Meistertitel.
Genau,
und das ist dann doch noch eine Stufe höher als in der Winter der Eishockey-Liga, muss man zugeben,
Fall.
In
auf
Berlin
auf jeden Fall.
Auf All Places
Fall.
Gewonnen.
Und ja, es hat einfach ein anderer Wind geweht, als er gekommen ist. Und
woran hat man das festgemacht? Oder
einfach sein Auftreten. Wie er geredet hat, wie er mit den Spielern umgegangen ist. Das ganze Programm, muss ich sagen, wirklich. Und wie schon erwähnt, es war nicht immer positiv. Es hat wirklich alles angesprochen. Und komplett alles hat ehrlich gewirkt. Es war auch ehrlich, aber es hat ehrlich gewirkt. Und ich hoffe auch, dass es ehrlich war, aber es war ehrlich. Und das ist so wichtig. Du hast ihm einfach alles geglaubt, alles abgekauft. Und die Gespräche waren einfach super, sehr produktiv, aber auch sehr detailliert und es wurde kein Blatt vor den Mund genommen und Du hast auch schon erwähnt, es wurde aber in den Jahren zuvor schon auch ein Stammbaum da herangewachsen in Wien an Spielern, vor allem an österreichischen Spielern. Und die haben total geholfen in der Saison. Und immer war auch sehr wichtig, dass es eben so eine Gruppe von Leadern gibt, die die Mannschaft eigentlich führen sollte. Und der Coach fungiert halt als Coach auf jeden Fall, aber diese Mannschaft soll intern die Mannschaft führen. Und das hatten wir damals. Wir hatten einen Jonathan Furland. Der hat wie Darcy Waringer damals ein Sir. Also ein total intelligenter, ich glaube, das ist der Typ Vater, den sich jedes Kind wünscht und so. So ein richtiges Role Model mit Furley. Dann hatten wir den Fraze. Dann hatten wir Riley Holzapfel, Polestrone von den Österreichern, Andi Nödel, Philipp Lakos, Mario Fischer, mich. Und das sind schon einmal acht JP Lamoureux im Tor. Das sind schon einmal 9, also wirklich erfahren.
Wir nähern uns der Hälfte der Mannschaft an.
Ja, so ist es. Neun richtig erfahrene Spieler, die schon viel erlebt haben und auf die Verlass ist und die wirklich wissen, um was es geht und total bodenständig sind und vor allem Leute, die wirklich die Wahrheit ansprechen und sich selbst sehr gut einschätzen können. Und das hat natürlich der Mannschaft total geholfen, dass du solche Leute in der Mannschaft hast, die die Mannschaft eigentlich, gelenkt hat. Und dann sind noch ein Ryan McKinnon dazugekommen, der in dem Jahr mit Jamie Fraser mit Abstand der beste Verteidiger war und der auch verdient gewechselt hat und seine Karriere jetzt, ich weiß nicht, er ist Meister in Schweden geworden, er ist Meister in Deutschland geworden. Also
es ist auch kein Zufall, dass er dann sehr lange oder zumindest 2 Jahre unter Serge Aubin in Berlin gedient hat.
Genau, ja. Und das sind alles Spieler, ich meine, einfach, es haben alle an einem Strang gezogen und es waren alle total, sie haben sich alle auf sich selbst konzentriert und versucht, dass das Werk einfach Mannschaft funktioniert. Niemand war neidig auf jemanden anderen, niemand wollte in die andere Rolle von jemanden hüpfen. Und das alles hat natürlich der Serge hatte immer die Übersicht und hat das immer nicht kontrolliert, sondern hat dann niemanden irgendwie rausschwappen lassen. Aber mit seiner Art und Weise, die natürlich auch sehr oft sehr streng war, aber sie war ehrlich. Und das wusste die Mannschaft und natürlich hat die Mannschaft auch für den Coach gespielt, weil er alles investiert hat und Emotionen gezeigt hat, manchmal geweint hat und das ist halt sowas Menschliches. Ja, da will man Dankbarkeit zeigen, wenn einer so viel investiert und dann will man natürlich, okay, für so einen Coach, nicht nur für sich selber will man das erreichen, man will es auch für den Coach erreichen. Und da hat einfach jeder an einem Strang gezogen und darum hat es auch so funktioniert, wie es funktioniert hat.
Einfach nur um die Person Serge Aubin ein bisschen näher zu erklären, was waren Momente, wo er weinen musste oder wo er so stark emotionalisiert war, dass du verstanden hast, hoppla, da passiert gerade mehr. Das ist keine Show, das ist echt.
Boah, ich muss ehrlich sagen, also es gibt eine Situation, da war ich leider wieder involviert. Da haben wir gegen Klagenfurt zu Hause, glaube ich, 4-0 verloren zu Hause. Weil ich glaube, wir hatten einen Zeitraum, da hatten wir 6 oder 7 Spiele hintereinander verloren. Stimmt das oder nicht? Das stimmt? Das stimmt, okay. Ich weiß nicht, wie viele Spiele es waren, aber es waren 6 oder 7 oder
so. Dieser eine Dip in der
genau,
Saison.
Genau, 7 oder vielleicht sogar 8 Spiele, aber ich glaube 7 Spiele haben wir hintereinander verloren und haben wir gegen Klagenfurt verloren. 4-0 zu Hause, glaube ich. Und ich habe katastrophal gespielt. Ich glaube, ich habe auch eine schlechte Strafe genommen, wenn wir ein Tor bekommen haben, das und das. Und dann sind wir am nächsten Tag nach Linz gefahren. Und unten saßen immer die Coaches, wir hatten einen Doppeldecker. Und an dem Tag war damals auch, ich glaube, unser ehemaliger GM dabei. Und dann hat mich der Serge runtergecallt. und ich war unten.
Immer ein schlechtes Zeichen.
Nicht immer, aber ich dachte mir nach 6, 5 verlorenen Spielen und nach meiner Strafe vielleicht gestern und meiner Leistung wird das so wahrscheinlich, also er bietet mir sehr Kartoffelstrudel an vor der Partie. Und bin ich runtergegangen und bin ich gesessen da mit ihm und mit unserem damaligen GM. Und ja, und er hat gesagt, ja, Raffi, wenn du jetzt nicht endlich auf unseren Zug aufspringst und so spielst, wie ich das will, dann werden wir Konsequenzen ziehen. Was auch immer das bedeutet. Natürlich, und ich war auch den Tränen eingestellt. Okay, wie kann man, ich meine, ich kenne nicht, warum, das kann man vielleicht anders formulieren und das. Ich war total fertig und dann haben wir in Linz gespielt und wir haben in Linz, glaube ich, 4-2 gewonnen. Das war der Innsbruck. Turnaround. Oder Innsbruck? Nein, Linz. Ganz sicher, wir sind nach Linz gefahren.
Der 0-5 Heimniederlage im Jänner war es Innsbruck.
Und,
22.
Und wann war dann Linz?
1.2017. Linz war eine Woche später, 1,5 Wochen später.
Es war aber gegen Linz. Dann war das Gespräch in dem Punkt, vor Linz war es, auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Weil ich gegen Linz habe ich 2-mal getroffen. Wenn wir nachschauen würden, glaube ich, habe ich 2-mal getroffen. Nach dem Gespräch, hört, wir müssen da live nachschauen, dass wir da keinen Blödsinn erzählen. Also ich zumindest keinen Blödsinn.
Kann man nicht vorstellen. Fahr fort. Ja? Wir überprüfen das. Die okay, unabhängige Schiedsgericht prüft schon nach.
Auf jeden Fall war das vor einem Spiel. Jetzt spielt keine Rolle, vor welchem Spiel. Wo ist das Gespräch gemacht worden? Im Bus, Auswärtsspiel. Und ich habe dann im Spiel 2 Tore geschossen und wir haben gewonnen. 3-2, glaube ich, oder 4-2. Bei der Heimfahrt haben wir alle ein bisschen was getrunken, weil wir 2 Tage frei hatten am Bus. Und der Serge und der Streu haben auch hin und wieder ein paar Bier getrunken, was natürlich total verständlich ist, wenn man 2 Tage frei ist nach einem Sieg oder nach 2 Siegen hintereinander. Und ja, und ich, damals hat auch der Serge in der Stadt gewohnt und ich habe damals auch noch in der Stadt gewohnt, in Wien. Und nach der Fahrt bin ich mit dem Serge, habe ich ihn nach Hause geführt. Und ja, und dann ist er wirklich emotional geworden und hat sich entschuldigt, dass er das gesagt hat. Und ihm war es total unangenehm, dass er das so formuliert hat. Aber also er hat es nicht sagen müssen, aber ich habe es gelesen. Es war nicht unbedingt, also er wollte es nicht so formulieren. Also es waren nicht seine Worte, die aus ihm hinausgekommen sind, in den Bus. Und er hat sich halt, ja, Tränen in den Augen, hat gesagt, ja, für sowas würde ich nie sagen oder so würde ich das nie formulieren. Ja, und da war er den Tränen nahe. Und auch so manchmal, wenn er manchmal mit den Spielern natürlich manchmal in Wortgefechten oder wenn du kantig bist, gehst du manchmal mit Spielern so und so und dann hast du manchmal auch ein schlechtes Gewissen. Bist du auch nur ein, ob du jetzt Coach bist oder Spieler, bist du auch nur ein Mensch. Und dann tut er natürlich manchmal was leid und das war so ein Typ, also total herzlicher Mensch und das hat er auch offen zugegeben und ich finde das super, dass man Emotionen zeigt. Und ja, aber genau durch solche Situationen lernt man jemanden besser und besser kennen und mehr schätzen und wir wussten einfach, dass er wirklich real ist und dass er da alles investieren will und er hat mich wirklich, er hat sich nicht zufrieden gegeben, wenn ich ein gutes Spiel habe oder 2, er wollte, dass ich konstant besser spiele und ich kann mich noch erinnern, im ersten Jahr hat er gesagt, Raffi, dieses Jahr schießt du 16 Tore. Und dann im zweiten Jahr, er war bei uns 2 Jahre, stimmt das? Im zweiten Jahr schießt du 20. Und im ersten Jahr habe ich geschossen, glaube ich, 14 oder 18. Und im zweiten Jahr war ich MVP. Und er hat mir aber bei jedem Training war er hinter mir. Schießen, schießen, schießen. Also es war schon wirklich, und ich, das ist ja kein Geheimnis, das weißt du auch. Also ich glaube, wenn man dir einen Schläger in die Hand gibt, du hast wahrscheinlich einen stärkeren Schuss als ich. Den stärksten Schuss habe ich nicht.
Unterschätzt meine physische Inkompetenz nicht.
Und im Training war das so absurd. Also es wirklich, ich habe sehr oft geschossen, was schon komplett crazy war für mich. Und ich habe total oft getroffen. Ich habe schon gedacht, habe schon geredet mit die Goals, mit JP und so. Ich habe gesagt, JP, komm, let's be serious.
hat der Coach mit dir geredet oder was, dass die Tore reinlassen wird? Das gibt's ja nicht. Ich treffe so oft, du bist so ein guter Goalie. So stark schieße ich gar nicht. Aber ja, ich habe einfach oft geschossen, die Scheibe ist im Training reingegangen und das widerspiegelt das natürlich dann im Spiel auch, weil was du im Training machst, zeichnet sich dann im Spiel aus. Und ich habe sehr oft aufs Tor geschossen und glücklicherweise habe ich sehr oft getroffen. Und ja, also ohne den Serge Aubin, muss ich ehrlich sagen, hätte ich nie in diesen Ausmaße getroffen.
Jetzt muss man dazu sagen, das lässt sich sehr schwer verorten. Es gab eine krachende Heimniederlage gegen den KAC mit 0-5 im Grunddurchgang.
Genau.
Das war auch das Ende einer mehrere Spiele umfassenden Serie. Es ging danach gegen den HCI gleich wieder auf die Siegerstraße zurück, auch gegen Bozen dann daheim in Linz gab es eine Niederlage, in der du getroffen hast. Das ist dann eben auch
das ist vielleicht gewesen, das
die Geschichte, dass es tatsächlich mit so vielen Jahren Abstand, du bist nicht der Erste und du wirst auch nicht der Letzte sein, dem das passiert, der natürlich bei vielen Spielen, vielen Dingen, die sich ereignet hat, Dinge durcheinander bringt. Ja. Und ich glaube, das zeigt auch die Kognitionsforschung, dass man mit Fortdauer und Abstand zu einem Ereignis Dinge gerne verklärt und tatsächlich auch anders erinnert. Es gibt zum Beispiel eine Studie, ich hole wieder weit aus, 9-11, jeder weiß, wo er war und viele glauben zu wissen, was sie zu der Zeit auch getan haben, als es die Welt schockiert hat.
Ja.
Und mittlerweile sind 30-40% dieser Erinnerungen falsch oder anders, zumindest dort, wo sie dokumentierbar sind, was total spannend ist. Und wir sind eigentlich nur 8 Jahre von dieser Saison entfernt und trotzdem ist es nicht ganz so leicht. Aber du hast eine perfekte Steilvorlage für mich geliefert, weil ich diese Folge auch zum Anlass nehmen wollte, ein klein wenig hin und her zu springen.
Ja, aber ich wollte nur sagen, der springende Punkt ist, ja, es könnte sein, dass, ja, du hast total richtig, wir haben verloren gegen Linz, aber ich habe getroffen und er war trotzdem so happy, weil wir so gut gespielt haben und ja, hat mir das trotzdem so emotional gesagt und das ist eben trotz der Niederlage und trotz dem Gespräch davor war er so emotional und das hat mir einfach gezeigt, okay, dem liegt das so am Herzen, dass nicht ich, aber dass die Mannschaft funktioniert und das schätzt man halt an einem Coach total.
Und dieses Schießen, 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 das ist für mich so augenscheinlich, weil vor allem die Saison 14, 15 diese zumindest statistische Trendwende markiert hat. Auf einmal ist aus dem Goalscorer, dieser Lethal Weapon, Raphael Rotter, der Vorbereiter geworden. Du hast schon ausgeführt, ein geiler Assist ist manchmal cooler als dann auch der Abschluss und der Torerfolg. Aber dort war es so augenscheinlich, weil du 14, 15 in den 66 Spielen, die du absolvieren konntest, nur 4 Tore auf dem Konto hattest, aber 36 Assists. Mhm. War das Zufall oder war das durchaus eine bewusste Wandlung? Ich möchte eher als Vorbereiter glänzen als als Goalscorer.
Nein, gar nichts. Ich habe einfach... Ich glaube wirklich einfach, dass dieser Coach da mehr gesehen hat in mir, dass ich das kann. Und andere Coaches war das einfach nicht so wichtig, was total okay ist. Wir haben darüber geredet. Manche Coaches sind auf manchen Spieler mehr fixiert und manchen weniger. Und ich glaube, es gab einen Grund, warum er so fixiert auf mich war. Also er wusste schon, dass ich das auch kann. Nur muss man halt dahinter sein bei mir und muss man jeden Tag jemand das sagen, aber nicht, weil er will, dass ich erfolgreich bin. Natürlich will er, dass ich das Beste aus meinem Spiel mache, aber in erster Linie zählt immer die Mannschaft. Und er wusste, wenn ich so und so viele Tore schieße, was ich auch anscheinend kann, dann haben wir eine Chance, Meister zu werden. Und wir haben das einfach gebraucht in dem Jahr. Und genau das hat er rausgeholt. Und das ist ja auch eine Kunst, das zu sehen als Coach.
Wir haben zu Beginn unserer Serie, deiner Serie Let's Talk About Six, über vor allem die Saison 2010-2011 gesprochen. Es kam dann das Seuchenjahr 11-12 mit deiner Kreuzbandverletzung, deinem Kreuzbandriss. Es kamen Jahre, wo sich die Trainertür dann doch oft schneller gedreht hat, als man das in Wien gerne gehabt hätte. Tommy Samuelsson kam und ging. Tom Pokel kam und ging. Jim Boni kam und ging. nicht alle Jahre waren unerfolgreich, ganz im Gegenteil, Wien eigentlich mit dem Dauerabo auf den Semifinalplatz. In dieser Zeit haben eben andere Trainer andere Dinge in dir gesehen, aber in dieser Zeit könnte ich mir vorstellen, ist auch was zu verorten, wo du 2011 im Interview noch Folgendes zu Protokoll gegeben hast. Ich möchte mit dir in ein Stück reinhören, das damals Feature-Beitrag bei Servus TV war, dort auch während der Servus Hockey Night lief und wo du folgende Aussage getätigt hast. Ein junger Raphael Rotter, eigentlich voll im Saft stehend, am Weg zur großen Leistung in der heimischen Liga, hat sich damals folgendermaßen angehört.
NHL, auch wenn es vielleicht lustig anhört, ist noch immer mein Ziel. Das ist ganz klar. Ich will in der Liga spielen, wo die meist begabten Eishockeyspieler spielen. Wenn ich mein Ziel nicht erreicht habe, dann gibt es neue Ziele. Und von dem gehe ich dann aus weg. Ja.
Mich würde nur interessieren, wo war der Punkt, wo der NHL-Traum ausgeträumt war? Ich glaube, gerade wenn man Derek Ryan auch in unserer Liga performen gesehen hat und den Weg verfolgt hat, mit 29 noch in die NHL zu kommen, wann war dieser Traum bei dir ad acta gelegt?
Ich habe nie einen NHL-Match live gesehen. Außer eins. Und das war vor 3 Jahren die Eröffnung in Prag. San Jose gegen...
Damals mit Thomas Hertl.
Tampa Bay. Genau. Das war eine erste NHL, die ich live gesehen habe. Wenn man sagt, ich mein Junior, man darf auch nicht in den Stanley Cup eingreifen, bis man nicht gewinnt. Das war bei mir nicht der Fall. Das habe ich nie geglaubt. Das habe ich sonst noch nicht geglaubt. Aber auch mit dem NHL, man sagt in Junior auch, man sollte nie ein NHL-Spiel sehen, bevor man nicht die Chance hat, vielleicht darin zu spielen. Das ist so ein bad, good omen. Ich habe damals erst eben das erste NHL-Spiel gesehen vor 3 Jahren. Ich war bei meiner ersten AWM dabei. Das war in der Slowakei. Meine erste AWM war in der Slowakei. Genau, in der Slowakei. Kann mich erinnern, da war ich damals, ich glaube, 24. Könnte das sein? 23, 24. Bin mir nicht ganz sicher, aber sowas. 23 war
2010, 2011, Slowakei, 6 Spiele absolviert.
Danke.
Ein Tor,
das
ein Assist.
Genau, das war meine erste AWM. Damals war ich noch...
Also du warst noch nicht 24.
Sorry, da war ich noch nicht 24. Da habe ich noch gedacht, okay, ja, die WM war gut und die Spieler waren natürlich alle sehr gut, aber ich war damals noch jung und dachte, ja, vielleicht geht es sich noch irgendwie aus. Und dann war ich in Prag dabei. Wann war in Prag die WM? Vor 10 Jahren, die erste WM in Prag.
2014, 2015. Auch da wieder sehr solide gespielt. 7 Spiele, 1 Tor, 1 Assist.
Okay. Und da habe ich zum ersten Mal dann gegen Kanada gespielt. Und das war ja damals die kanadische Mannschaft schlechthin. Da haben ja alle mitgespielt. Und dann, da ist mir klar geworden, dass der Zug abgefahren ist. Also ich bin da drinnen gesessen in der Garderobe, ich kann mich noch erinnern, neben Bomsche, neben Thomas Raffel, nach dem ersten Drittel, und ich habe ihn nur angeschaut, wir haben uns so gegenseitig angeschaut, und Bomsche war natürlich bei AWMs davor auch schon dabei, glaube ich, und wir haben uns da angeschaut. Also Bomsche, wir können so happy sein, dass wir Geld verdienen damit. Das ist ja Wahnsinn. Also das haben wir uns wirklich gedacht, wenn wir uns angeschaut. Und das, ich meine, man muss wirklich sagen, das war eine Star-Mannschaft damals. Da waren alle dabei. Nicht jetzt die Leistung der Österreicher zu minimieren von der vorigen Saison, von der vorigen WM, weil das war auch eine unglaubliche kanadische Mannschaft und andere unglaubliche Nationen, was sie dort abgeliefert haben, war sensationell, muss man einfach sagen. Aber die Mannschaft damals war halt ein anderer Wertegrad. Und da wusste ich, okay, also es war süß, dass ich das gedacht habe, die letzten Jahre. Aber da fehlt's Da
woran? Fehlen,
es ist an allem. Es ist lustig zu sagen, weil ich glaube, ich ein ziemlich guter Spieler in unserer jetzigen Win-to-Day-Eishockey-Liga bin oder war. Aber es fehlt an allem. Also ich habe das auch in Junior schon bemerkt ein bisschen. Natürlich, in Junior war ich ziemlich gut und erfolgreich, auch fand ich. Aber man muss halt da gliedern. Ich bin nicht der Größte. Heutzutage ist es auch für kleinere Spieler nicht mehr so das Problem, weil sich natürlich der Sport verändert. Damals, als ich zwischen 17 und 24 war, gab es noch nicht so viele kleine Spieler, gab es noch andere Regeln in der NHL. Und die Spieler, die so groß waren wie ich, das war ein Patrick Kane, gegen den habe ich gespielt in Junior. Der ist ein bisschen größer als ich, ein bisschen. Also wenn ich seine Technik, seine Hände verglichen hätte mit meinen damals, dann wäre ich der Pinocchio gewesen. Ist so. Einen Marty St. Louis, der älter ist als ich, aber die Größe hatte, die ich hatte. Eisler Frisch, ich meine, das war eine Koryphäe. Der hat mir wahrscheinlich auf einer Länge, hat er mal drei Längen abgenommen. Es hat einfach nicht gereicht und das war mir dann auch schon da in Junior ein bisschen klar, aber nicht so wirklich. Aber wenn ich klein bin, muss ich ein unglaublicher Eislaufer sein, muss ich alles damals unglaublich haben, damit ich die Chance habe, in eine NHL zu spielen. Ich meine, wir haben den Andi Nödel gehabt und ich traue mich das zu sagen. Der Andi war, spielerisch waren wir sicher auf dem gleichen Niveau. Der Andi war um zwei Köpfe größer als ich. Oder der Michi Grabner. Ich glaube, spielerisch war ich sogar besser damals in meinen jungen Jahren. Traue ich mich auch zu sagen, wird auch nichts sagen. Aber der Michi Grabner war einer der schnellsten Spieler auf der Welt. Auf der Welt. Und war auch um zwei Köpfe größer als ich. Und natürlich, und dann werden alle die anderen beiden, die das vielleicht hören und vielleicht nicht, mir auch recht geben, man muss zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein.
Siehe Michael Raffel.
Genau. Und natürlich verbunden mit harter Arbeit.
Und das schmälert ja keine Leistung. Ja,
genau. Überhaupt nicht.
Und die Arbeit investieren fast alle.
So ist es.
Auf jeden Marco Rossi, der schafft, kommen hunderte Eltern, die es mit ihren Kindern genau gleich machen.
100%. Und ich hatte das Glück nicht. Ich hatte ein Verletzungspech, aber es hat einfach auch nicht gereicht. Also wenn man damals in Junior, ich habe mich leider vergleichen müssen mit dem Patrick Kane, weil der hat in meiner Liga gespielt. Und mit dem Sam Gagne und mit dem Robert Trimp und mit Sidney Crosby und wie heißt der Captain von Toronto?
Jonathan Tavares.
Ich meine, das waren meine Gegenspieler. Gegen die habe ich 6 Mal in der Saison gespielt. Und es tut mir leid. Ich meine, du lächelst jetzt eh. Es klingt ja absurd. Ich vergleiche mich mit denen. Ich habe mit einem Drew Doughty zusammengespielt. Ich war der Captain.
Immer noch.
Ich habe dem Drew gesagt, Drew, heute stammelst du die Scheiben ein. Das klingt absurd. Drew Doughty. Den habe ich gesagt, hey, Buddy, jetzt holst du mal was zum Trinken, gell? Sonst laufst du eine Runde. Das habe ich gesagt. Ich meine, so unsympathisch war ich nicht, aber also so war das. Aber ich wusste immer, dass es, ich habe die gesehen und auch einen Drew. Das sind meine Unterschiede. Es fehlt einfach ein bisschen. Und dann, so richtig bei dieser WM, wurde es mir klar. Und dann hat sich das dann bestätigt, wie ich vor 3 Jahren mein erstes NHL-Spiel gesehen habe. Und das, ich bin da gestanden und gesagt, und ich weiß, es klingt vielleicht absurd für Zuhörer, aber die sollten das nicht so extrem nehmen. Aber ich habe wirklich da gedacht, okay, ich spiele einen anderen Sport die letzten Jahre. Ich habe das gesehen, San Jose gegen die Lightnings und wie die übers Eis fliegen. Jeder Pass, jeder Schuss, alles. Es ist so. Und dann habe ich gedacht, okay, Raffi, du hast alles richtig gemacht, es hat nicht gereicht. Du hast alles aus dir rausgeholt. Du kannst mit hoch erhobenem Kopf herumgehen und sagen, ich habe alles probiert, aber es hat einfach nicht gereicht, weil ich nicht gut genug war, mir vielleicht ein bisschen an Glück gefehlt hat und ich einen Verletzungspech auch hatte. Aber in erster Linie war ich wahrscheinlich nicht gut genug.
Das war jetzt ein kleiner Exkurs in der Episode, die eigentlich nur dass das auf innen drin haben sollte. Aber es zieht sich dann wahrscheinlich auch durch die komplette Serie. Es ist nie nur Licht, nie nur Schatten, ja, sondern immer auch beides vorhanden. Wir wollen aber das Licht im letzten Teil, nach einer ganz kurzen Pause, auch wieder auf das richten, was auch leistungstechnisch das Beste im Wiener Eishockey war, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, nämlich der Meistertitel 16-17. Auch das eine gewissermaßen Krönung, Veredelung deiner Karriere, die auch in einem Winter Day Hockey O'Clock Legenden-Shirt verewigt worden ist. 100 Stück dieser T-Shirts sind überhaupt produziert worden. Es wird nie wieder welche geben. Es wird nur diese 100 geben. 5 dieser T-Shirts könnt ihr jetzt im Anschluss gewinnen. Wie? Da würde ich euch raten, einmal die Ohren zu spitzen. Hier bei Let's Talk About 6, einer Winter Day Hockey O'Clock Original Series. Winter Day Hockey
O'Clock. In jeder einzelnen Folge von Let's Talk About 6 gibt es jeweils 5 exklusive Exemplare des auf nur 100 Stück limitierten Raphael Rotter Legenden-Shirts zu gewinnen. Beantworte einfach folgende Frage richtig, um am Gewinnspiel in dieser Episode teilzunehmen. Wie viele Punkte erzielte Raphael Rotter in den Playoffs der Wiener Meistersaison 2016-2017? Schicke die richtige Antwort an hockeyoclock101@gmail.com. Das ist hockeyoclock101@gmail.com. Und mit ein wenig Glück gehört dir bald eines der heiß begehrten Raphael Rotter Legenden-T-Shirts. Win today, hockey,
O'Clock. Zurück im letzten Teil von Let's Talk About 6 in Teil 3. Dieser Podcast-Serie sprechen wir über die Spuse Vienna Capitals und deren Meisterjahr 16-17. Und nur um nochmal einzuordnen, was da alles an Qualität nach Wien gekommen ist. Zu einem guten österreichischen Kern und Stamm haben sich so ganz nebenbei folgende Personen gesellt. Aaron Brocklehurst, Ryan McKiernan, Riley Holzapfel, Jerry Polastroni, Kelsey Tessier, Taylor Voss, Leute, die dann auch danach noch unsere Liga, andere Ligen mit ihren Leistungen geprägt haben. Also auch da kann ich wieder nur zum Beginn der Episode zurückgehen. Unfassbar, wie viele richtige Entscheidungen in dieser Masse auch getroffen worden sind bei den Imports. Eigentlich keinen Ausfall, wo dann oft im November schon wieder zwei Richtung Nordamerika unterwegs sind. Bei den Österreichern sehr vieles gepasst. Man hat sich dann für die Playoffs oder kurz vor den Playoffs noch mit Niki Hartl verstärkt, der in Straubing ein solchen Jahr hatte und auch schon kurz davor war mit dem Eishockey aufzuhören. Es hat so vieles gepasst. Aber wenn ich jetzt nur die Leute aufzähle, die da zu Saisonbeginn neu in der Wiener Mannschaft waren, zu welchem Zeitpunkt wusstest du oder gab es einen Spieler, bei dem du speziell dir gedacht hast, boah, mit dem könnte Spezielles in Wien entstehen?
Boah, da waren einige. Aber der Spieler, der mir sofort in die, also der mir sofort aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, war anfangs der Jerry Polastrone. Also der konnte alles. Der war der smoothste Skater, den ich jemals gesehen habe. Scheibenbeherrschung unglaublich, eine Übersicht Wahnsinn. Wahnsinns-Eisläufer, also das war unglaublich. Und dann ist der Riley Holzapfel immer besser geworden. Hat sich immer wohler gefühlt. Immer besser. Und so ein Ehrgeizler, wenn es um Tore schießen geht, im Training jedes Mal grantig geworden, sich selbst beschimpft, wenn er nicht getroffen hat. Einfach ein hart arbeitender Spieler, wo man dann auch eben die Auswirkungen dann im Spiel gesehen hat, weil er einfach im Training so hart gearbeitet hat. Dann natürlich der Ryan McKiernan, ein Paradebeispiel an hart arbeitenden. Dankeschön. die Stunden da beim Reden. Das sind schon ihre Auswirkungen. Verteidiger, ja. Also der.
Und vor allem, was der Minuten weggepresst hat.
Ja, unglaublich. Und wie der in der Kraftkammer gearbeitet hat. Und am Eis, nach dem Training. Also es war der Letzte, der vom Eis gegangen ist. Der ist sicher jeden Tag eine halbe oder dreiviertel Stunde noch am Eis geblieben.
Das ist dann der Spieler, den die Eismeister hassen, weil die würden am liebsten sauber machen.
So ist es, genau. Aber und das auch umgesetzt hat im Spiel. Also das hat man wirklich gesehen, was man bekommt, wenn man wirklich Zeit investiert und immer wieder die gleiche Abläufe macht und das perfektioniert. Beste Beispiel ist ein Tor im Finale. Ich kann mich erinnern, das war das 2-2, ich bin mir nicht sicher, von der blauen Linie einen gezogenen Schuss und den hat er im Training im Jahr wahrscheinlich 400.000 Mal gemacht. Der ist er gestanden, hat jeden Tag 30 Streiben geschossen. Genau ins linke Corner. Genau wie er es im Training gemacht hat. Und genau für solche Szenarios trainierst du. Ja, das waren so die drei Spieler, aber auch der Taylor Voss. Ich meine, das war ein Duracell-Maxl. Du sagst, ich bin ein Duracell-Hase. Das war ein Duracell-Maxl. Also, wie der gelaufen ist und was der für Meter hingelegt hat, unglaublich. Unglaublich, wie der gearbeitet hat für die Mannschaft. Wahnsinn. Ja, und das waren so natürlich die drei, vier Spieler, die bei mir so richtig hervorgekommen sind, aber alle anderen, Brocklehurst, aus Linz gekommen, nicht der größte, Eisler, Frisch, eine Ballerina, einen super ersten Pass gespielt, im Powerplay einen super Schuss gehabt, also wirklich da, weiß nicht, da hat unser Coach und auch der GM einfach eine super Hand bewiesen und genau gewusst, okay, gewusst oder auch vielleicht Glück gehabt, aber ja, hat alles zusammengespielt bei diesen Spielern und ja, hat jeder sein Chipchen dazu beigetragen, damit wir da am Ende eben als Meister dagestanden sind.
Ich möchte natürlich mir das Final Horn, die letzte Sirene dann nach dem Titelgewinn oder dann zum Titelgewinn aufheben und auch die Gefühlslage und dergleichen. Aber wenn du auf diese 12 Playoff-Spiele blickst, und eigentlich Grunddurchgang sensationell. Großer Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Kleiner Dip in der Platzierungsrunde, da waren wir dann am Ende mit Red Bull Salzburg Punkte gleich, nur ob der besseren Grunddurchgangsplatzierung dann tatsächlich auch Home Ice über die gesamten Playoffs. Und dann spielt man sich, beginnen mit Innsbruck, dann mit Bozen im Halbfinale und dann eben auch gegen den KAC im Finale in einen Rausch. Wie hat es sich angefühlt, dort mitten drin zu sein? Gab es da, spricht dann irgendwie auch, oder wenn man mit Leuten redet, die solche Streaks hingelegt haben, dann hört man immer wieder mal, es gab so dieses Gefühl der Unbesiegbarkeit, uns kann nichts passieren. War das im Lockerroom dieser Capitals auch der Fall?
Nein. Also überhaupt nicht, nur.
Aber wenn du beginnst, die erste Serie zu sweepen, wenn du beginnst, die zweite Serie zu sweepen.
Ja, wir kannten einfach unsere Stärken und wir wussten alle ganz genau, wir müssen einfach jeden Tag performen und das abrufen, was wir können. Und jeder war so konzentriert, das haben wir richtig gesehen, keiner ist weggegangen, Party gemacht, getrunken oder irgendwas. Jeder hatte dieses gemeinsame Goal. Und wir hatten schon in der Platzierungsrunde, ich glaube, die letzten 6 Spiele haben wir gewonnen. Vor dem Finale. Das heißt, wir haben eigentlich 18 Spiele, das waren wir umgeschlagen, wenn ich mich nicht täusche. Und ein Riesenthema war bei uns, bin mir ziemlich sicher sogar, ein Riesenthema war bei uns das Powerplay. Das hat nämlich in der Saison nicht so gut geklappt, im Grunddurchgang. Und das war im Playoff Wahnsinn. Und das hat in der Blitzeringsrunde immer besser geklappt. Und dann im Playoff wussten wir, okay, natürlich, das ist ja kein Geheimnis, die Special Teams, wenn die funktionieren, hast du mal eine sehr große Chance, vorne mitzuspielen.
Aber warum ist da der Knopf aufgegangen? Was ist da verändert worden?
Weil wir waren uns einfach klar, dass wir eben so eine gute Mannschaft haben und dass es schade ist, dass du die ganze Scheißsaison hackelst und dann vielleicht in der ersten Runde ausscheidest. Warum machen wir uns die scheiß Arbeit? Ich meine, so denke ich so und so immer. Aber da muss natürlich jeder an einem Strang sein und sagen, hey, wir committen da jetzt alles rein und wir wollen das. Und noch einmal, der Coach hat das perfekt dirigiert und uns da wirklich on the edge bleiben lassen, jeden Tag. Und wir waren voll fokussiert in den Trainingseinheiten und auch in den Spielen. Und natürlich, Glück, sicher spielt Glück eine Rolle, hundertprozentig. Aber es war fix das Glück des Tüchtigen. Und genau deswegen hat es geklappt.
Nur damit der Geschichtsschreibung Genüge getan ist, 4 der letzten 5 Spiele in der Platzierungsrunde sind gewonnen worden.
Danke, sorry.
Das heißt, wenn man es dann auch 16. hochrechnet, 16 von 17, was so eine unfassbare
genau, das war's, ja.
auch Leistung ist.
Ja.
Und jetzt geht's ins Finale. Jetzt geht's gegen den KAC, der damals auch schon eine richtig gute oder wie immer eine richtig gute Mannschaft hatte. Man ist von Klagenfurt 12-13 gesweept worden. Mhm. Man ist von Salzburg 14-15 im Finale gesweept worden. Mhm. 8 aufeinanderfolgende Finalspiele, die man nicht gewinnen konnte. Wie motiviert oder wie viel Motivation hat man auch aus diesem Umstand gezogen, zu sagen, nicht schon wieder? Es gab ja doch auch ein paar Spieler, die bei beiden Okkasionen mit dabei waren.
Naja, nach dem ersten Sieg zu Hause wollte man eigentlich den Meistertitel schon mitnehmen, weil wir uns so gefreut haben, dass wir endlich einmal in der Finalserie ein Spiel gewonnen haben. Nein, wir waren da wirklich, es war so eine bescheidene Mannschaft, wo es okay, erste Partie ist gewonnen, abgehakt, da ist noch gar nichts gewonnen. Klagenfurt war damals, ist jedes Jahr eine super Truppe und die darf man nicht unterschätzen und darf man ihnen nicht mal einen Lichtblick, eine Sekunde geben, weil beispielsweise Linz, es geht sofort in eine andere Richtung. Du musst draufbleiben und voll konzentriert bleiben. Und natürlich, hoffentlich hast du das Glück auch auf deiner Seite, natürlich. Und das zweite Spiel in Klagenfurt, das war halt, das war der Genickbruch für Klagenfurt, glaube ich. Das war mental, dass du das nimmst und natürlich auch mit den Fans in Klagenfurt, das war für Klagenfurt Horror. Ich glaube, wir haben in 30 Sekunden 2 Tore geschossen und dann in Overtime gewonnen. Ich meine, das war tough.
Nachdem die Caps bis Spielminute 43 4-1 hinten waren.
Genau, ja. Und das in Klagenfurt, in einer Finalserie, im zweiten Spiel, in einer komplett ausverkauften Halle, da musst du als Mannschaft einfach so kompakt auftreten und so mental stark sein, dass du das schaffst. Ich meine, ich glaube, nach dem Spiel wussten viele und haben sich auch vielleicht ein paar Spieler gedacht, okay, die sind schwer zu knacken. Weil, also das war schon Hut ab, eine unglaubliche Leistung.
Du hast auch in diesem Knackpunktspiel oder Genickbruchspiel, so martialisch muss man das formulieren, einen entscheidenden Beitrag geleistet. Du hast zum zwischenzeitlichen Ausgleich, der dann das Spiel in die Overtime geführt hat, von Kelsey Tessier assistiert. Und dann geht's in die Overtime und dann ist es Jerry Polastrone, der spät in der ersten Overtime der Verlängerung für den Sieg sorgt und die Luft aus dieser Klagenfurter Arena komplett rauslässt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie mucksmäuschenstill es war und eben nur die Wiener gejubelt haben. Wie ist dieses Gefühl da, mit dabei zu sein, mittendrin zu sein?
Ja, es war, ich war komplett perplex. Also der Jerry haut dann noch die Scheibe rein und ich glaube, davor hatte Klagenfurt auch super Chancen. Ja, wie gesagt, es gehört immer Glück dazu und natürlich waren wir so befreit nach dem Tor, weil wir gewusst haben, okay, nicht, dass es dann aus ist, aber ich meine, wir haben davor, neun Spiele, gewonnen. Und wie, ich meine, es wäre ein Märchen, wenn das jetzt so weitergehen würde. Es war ja der Wahnsinn und es ging weiter. Und ja, wir sind dann in der Garderobe gesessen und natürlich warst du irgendwie stolz, aber du hast dich so gegenseitig angeschaut und gesagt, ja, okay, das ist jetzt nicht viel, haben wir das jetzt wirklich aufgeholt und jetzt haben wir in Wien die Chance aufs 3-0. Ich meine, haben uns so angeschaut und Klagenfurt war ja eine Hammermannschaft und wir waren halt alle wirklich so perplex und so, fuck, wir haben das jetzt wirklich gerade geschafft. Ich meine, voll cool. Aber wir waren trotzdem wirklich alle halt nicht irgendwie, oh, jetzt holen wir das alles. Wir haben halt gewusst, hey, einen Tag Pause und am nächsten Tag beginnt alles wieder von null. Und das hat halt geholfen, dass wir so in die Spiele reingegangen sind.
Eine der spannenden Personalien, nicht nur in dieser Serie, sondern generell, was die jüngere Vergangenheit der Winter Day Eishockey League anbelangt, ist Jean-Philippe Lamoureux. Der geht in seine Age 40 Saison als nach wie vor 1er Goalie der Villacher.
Das ist der Wahnsinn.
Hat zwei Meistertitel in seiner Vita, wo er letztlich bei beiden für meine Begriffe nicht den ganz entscheidenden Anteil leisten konnte. Beim letzten Titel mit Salzburg, das war jener gegen Säke Schweher war, hat er nur die Viertelfinalserie absolviert, bevor dann Atte Tolvanen zur Wand mutiert ist. Und wenn man ehrlich ist, dann hat David Kickert in der Finalserie gegen den KAC die Kohlen aus dem Feuer geholt. Nach dem 4-1 in Spiel 2 ist Lamoureux gebencht worden. Kickert lässt kein Tor mehr zu. Wien gewinnt die Partie. Nächstes Spiel, Spiel 3 in Wien. Absoluter Shootout. 7-5 am Ende das Ergebnis zugunsten der Spuse Wiener Capitals. Jean-Philippe Lamoureux bekommt mit vier Gegentore bei 26 Schüssen. Noch nicht einmal der Hälfte der Partie ist sein Arbeitstag beendet. Wer holt die Kohlen aus dem Feuer und lässt nur noch ein Tor zu? David Kickert. Wer ist dann im entscheidenden Spiel der Starter? David Kickert. Einfach nur für jemanden, der das perfekt einordnen kann, weil du auch ein klein wenig Historiker, nenne ich es jetzt mal, des hiesigen Eishockeys bist. Ist Jean-Philippe Lamoureux für dich ein Championship-Winning-Goaltender?
Hundertprozentig. Er ist der Goaltender, der einen Unterschied macht. Hundertprozentig. Bester Tormann, den es in der Geschichte in Österreich gibt, für mich. Gibt keinen besseren.
Aber warum hat er dann in dieser Finalserie nicht den entscheidenden Anteil gehabt?
Ich glaube, in dem Jahr speziell hat er, ich glaube, 90% der Spiele gewonnen für uns. Der im Grunddurchgang, damit wir einmal so weit kommen. Genau das Gleiche in der Zwischenrunde, damit wir so weit kommen. Und natürlich ist es im Eishockey, muss ein Goalie hot sein in den Playoffs, aber er ist auch nur ein Mensch und hin und wieder kann man dann auch einmal einen schlechten Tag haben oder nicht so gut halten oder die andere Mannschaft einfach unglaublich spielen oder wir als Mannschaft nicht gut verteidigen, was ja nicht immer heißt, wenn der Tormann ausgewechselt ist, dass der Goalie schlecht ist, sondern wir stehen zu sechs am Eis. Das heißt, die anderen fünf können auch manchmal versagen. Aber das ist Eishockey. Darum ist es total wichtig, einen zweiten Tormann zu haben, der motiviert ist, der an sich arbeitet und der den Drive hat, ein Einzeltormann sein zu wollen. Und diese Jahre hat den Kike zu dem Tormann gemacht, den er jetzt ist. Ohne dieses Aufregen, dass der Lamoureux spielt, was total normal ist für einen Zweitormann, weil er will spielen. Jeder will spielen. Aber er, wenn du ihn heute fragst, wenn er sagt, da hätte ich damals spielen sollen, im Grunddurchgang, sagt der Kiki dir wahrscheinlich, der Lamoureux war um Klassen besser als ich. Warum hätte ich da spielen sollen? Blödsinn. Er war gut drauf, er sollte spielen. Aber er will spielen. Und genau das ist das Wichtige. Genau darum ist der David jetzt der Goalie, den er ist. Und du brauchst so einen zweiten Tormann, wie man da gesehen hat, wie man bei Salzburg gesehen hat. Und wenn du besetzt bist mit zwei solchen Tormännern, was wir auch gewusst haben als Mannschaft, dann kannst du auftreten. Dann kannst du mal einen schlechten Tag als Mannschaft auch haben und sagen, okay, tut mir leid, GP, wir haben dich heute in den Stich gelassen. Und es tut uns leid, dass du jetzt gebullt wirst. Aber da kommt ein David Kickert rein. Und auf den ist Verlass und das wussten wir. Und das macht deine Mannschaft aus.
Ich möchte aber trotzdem noch ganz kurz auf persönliche Bestwerte eingehen. Mhm. Zum zweiten Mal binnen 3 Jahren spielst du eine 17-Punkte-Postseason. Das Ganze logischerweise in nur 12 Spielen. Das ist so gesehen der Point-per-Game-Rekord, deine beste Postseason. Was aber vor allem verblüfft, ist deine extreme Konstanz über die komplette Saison. Alle Spiele absolviert, 66 an der Zahl, in 44 gepunktet. Und wir reden immer über Konstanz finden. Mhm. Heilige Gral des Eishockeys, auch schon thematisiert. Und auf einmal punktest du in 2 Drittel aller Partien. Eigentlich ein außerirdischer Wert. War dir das jemals bewusst? Hast du auf sowas geachtet? Bist du auf sowas auch angesprochen worden? Oder hat einfach das eine zum anderen geführt und das alles mitgenommen, was du kriegen konntest?
Ich glaube, dass es, wenn man den Statistiken nachgeht und die anschaut, natürlich gibt es manchmal Spiele gegen leider manchmal schwächere Mannschaften, da macht ein Spieler 5-6 Punkte. Und dann ist er die nächsten 3 Spiele gegen bessere Gegner, zeigt er nichts. Also das, was ich immer erreichen wollte, mein Ziel war, Konstanz zu zeigen. Ob ich jetzt Punkte mache oder nicht, das war mir gleich. Ich wollte der Mannschaft helfen. Wenn sie ihr geholfen hat, dass ich ein schönes Assist gemacht habe, dass ich ein Tor geschossen habe, perfekt. Wenn sie ihr geholfen hat, dass ich eine Strafe rausgeholt habe oder jemanden gecheckt habe oder einen Schuss geblockt habe, dann hat's in dieser Situation so funktioniert. Das war mein Ziel. Dass die Punkte gekommen sind, ist super. Und natürlich hilft es mir, weil heutzutage noch immer und vor allem auch im österreichischen Hockey geht man nach Stats und wird man so bezahlt. Darum auch ein großes Hut ab an den Philipp Lukas, der eigentlich einer der bestbezahlten Spieler hätte sein sollen für jahrelang, leider nie in einer ersten oder zweiten Linie gespielt hat, nur in einer dritten, vierten Linie gespielt hat, deswegen weniger Punkte gemacht hat und deswegen nicht so viel Geld bekommen hat wie einer, aber genauso, wenn nicht wichtiger war als ein anderer Spieler. Es ist halt so im Geschäft des Eishockeys, dass man vor allem in Österreich so bezahlt wird. Das Wichtigste ist, dass man der Mannschaft hilft, ob mit Punkten oder nicht. Und das sehen jetzt auch die GMs. Und das wendet sich auch ein bisschen, glaube ich. Aber ja, sie sind einfach gekommen und ein Jahr in meinem MVP-Jahr muss ich sagen, dass das einzige Mal in den letzten 2 Spielen oder dem letzten Spiel, wo ich unbedingt, das war das erste Mal in meinem Leben, das einzige Mal in meinem Leben, wo ich unbedingt wollte, dass ich der Leading Scorer in der Liga war. Das wollte ich unbedingt, ob ich jetzt MVP wäre oder nicht, aber ich wollte einmal sagen, okay, fuck, ich habe die meisten, ich war nämlich schon so nah dran, ich habe jetzt die meisten Punkte gemacht. Und ich glaube, ich habe es geschafft in dem Jahr. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, um einen Punkt ist es sich ausgegangen. Und das war schon geil. Aber ja, ich hätte lieber 20 Punkte gemacht in dem Jahr und wir wären Meister geworden, als weiß nicht, wie viele Punkte ich gemacht habe und wir wären nicht Meister geworden, MVP.
Nur um deine Leistungen einzuordnen und ich kritisiere das sehr häufig, auch weil ich das Privileg habe, mit Puls 24 natürlich auf eine Bühne zu agieren, wo man durchaus auch mal solche Missstände ansprechen kann. Es fehlt interessierten Beobachterinnen und Beobachtern schlicht und ergreifend an den Datensätzen. Ich blicke immer neidvoll in die NHL, wo Sachen erfasst werden, wovon wir hierzulande nur träumen können. Zone Entries, wer ist treibende Kraft? Takeaways, Giveaways, wer erobert tatsächlich Pucks, wer gibt sie ab? Ich meine, aus Time on Ice kannst du tausende Dinge ableiten. Wenn jemand hierzulande nach 10 Spielen 10 Punkte hat, sieht das bei beiden Spielern, oder wenn 2 Spieler nach 10 Spielen je 10 Punkte haben, sieht das gleich aus. Aber wenn der eine das in 10 Minuten Eiszeit macht und der andere in 20 Minuten, leitet sich daraus sofort ab, wer effizienter ist. Und einige Vereine sind mittlerweile ausgeschert, beschreiben statistisch genau solche Dinge und noch viel mehr. Und alle anderen verlassen sich auf eine dürftig, eigentlich schlecht geführte und nach mit Garantie am 2. Spieltag falschen Statistik. Und deswegen orientieren wir uns immer noch an Assists und Punkten und Toren. Es gibt keine Time on Ice, es gibt keine Blocked Shots, es gibt keine Zone Entries. Also wir sind in der Steinzeit. Eigentlich, was auch immer vor der Steinzeit war, irgendein Jura-Zeitalter, was die Zahlenerfassung und den Umgang auch mit Zahlen anbelangt. Weil gerade du und auch für Lukas ikonische Beispiele wären für wer hackelt, wer rattelt, wer ist giftig.
Ja, aber da gibt es ja 100 andere auch.
Nein, natürlich.
Die leider auch nicht die Chance bekommen. Das ist das Problem, die Chance bekommen. Es gibt Leute, die können alle andere Rollen, aber ihnen wird die Chance nicht gegeben. Und dann geht dieser Charakter unter, weil er komplett falsch eingeordnet wird und eigentlich nicht das spielt, was er eigentlich kann. Und ihm nicht die Chance gegeben wird. Aber das ist leider ein System, weil natürlich die Coaches auch einen Druck haben und performen müssen, sonst bleiben die nicht da. Ich meine, das ist alles, hat alles miteinander zu tun, aber das ist halt total schade. Und darum, wie Niki Hartl, für mich ist ein, wenn ich so Eislaufen könnte, so schießen könnte, vielleicht hat er nicht die größte Übersicht, aber trotzdem eine gute Übersicht, mit dem Gaben, der sollte alles spielen, alles. Ich meine, aber jetzt hat man, ich sage auch nicht, dass es nicht falsch ist, wie er eingesetzt wird, und er ist auch schon super und er spielt, glaube ich, mittlerweile auch schon alles. Aber solche Spieler, das sieht man, da gibt's alles. Und das, viele Spieler gehen darunter unter, leider. Aber ja, so ist es leider. Und das versucht man, ich glaube, jeder will die Mannschaft besser machen und man vergisst manchmal auf Spieler und man setzt sie manchmal falsch ein. Ja, total schade. Aber ich hatte das Glück, dass mir die Chance gegeben wurde und dass ich sie wahrgenommen habe und dass ich natürlich auch hart an mir gearbeitet habe und das auch genutzt habe. Aber vielen Leuten gibt man diese Chance nicht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe und auch happy, dass ich sie so gut wie möglich umwandeln konnte.
Das war jetzt ein kleiner Exkurs und bitte das zu entschuldigen. Ich komme aus einer sehr stark zahlenlastig getriebenen Ecke auch und finde es extrem spannend, welche Metrics auch immer noch entwickelt werden, um die Effektivität von Eishockeyspielern zu beschreiben und das eben mit mehr zu hinterlegen als diesen nackten Scoring-Zahlen. Ja. Und bin mir sicher, wir würden über sehr viele Cracks, das hast du auch völlig richtig angesprochen, ganz anders parlieren, wenn es so etwas geben würde. Wir gehen zurück zur Meistermannschaft 16-17. Die dritte 3-0-Führung in einer Serie. Wir haben unseren Ausgangspunkt hier bei Let's Talk About Six genommen im Jahr 2009, 2010, als die Capitals eine 3-0-Serienführung verspielt hatten. Jetzt befindet man sich genau dreimal in dieser Lage. Wie viel aus dieser Halbfinalserie 2009, 2010 war noch präsent, 7 Jahre später bei dir?
Schon, sicher habe ich daran gedacht, hundertprozentig, aber es hat mich einfach am Boden lassen, gewusst, es ist nicht aus. Also, wir dürfen uns keinen Fehler erlauben, also keinen großen Fehler. Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen, wir müssen jede Sekunde wachsam sein, wir müssen das abliefern, was wir die letzten 13, 14 Spiele abgeliefert haben, sonst geht's schnell im Eishockey. Und
aber mit welcher Erwartungshaltung ist man nach Klagenfurt gefahren? Im Wissen, der Pokal ist erstmals in der Haus und könnte eben an euch gehen.
Also ich kann es sagen, mein Roomie in dem Jahr, der Kelsey de See, hat fix gedacht, damit hat er recht, dass er nach dem Abend den Pokal stehen will. Er hat seine Zigarren mitgehabt, seine Winning-Zigarren schon mitgehabt und hat am Abend, bevor der Partie, seinen Winning-Whisky schon getrunken und hat gesagt, Rafi, ich habe gesagt, Kerl, bitte wart vielleicht noch mit dem Schluckerl und die Zigarren hätte es vielleicht nicht mitnehmen sollen. Vielleicht ist das kein guter Moment. Ich habe ihn nur angeschaut und gesagt, Kid, take it easy. Einen hat noch niemanden umgebracht. Okay, also der war sich den ganzen schon ziemlich sicher.
Assistent beim Championship Winning Goal.
So ist es, was ich total cool finde. Aber das war so ein Typ und ich habe halt nur gehofft, bitte, nimm das jetzt nicht irgendwie zu leicht oder unterschätzt jetzt nicht oder schlaf dich aus oder irgendwas. Ich habe einfach gezittert und gehofft, dass jedem klar ist, was wir da fabrizieren können. Aber es war jedem klar. Und ich habe eigentlich nur daran gedacht, ein bisschen an Linz damals und an die Vergangenheit, aber ich wusste, ich konnte mich einfach auf jeden verlassen in der Mannschaft, auf jeden. Ich wusste, jeder bereitet sich individuell so vor, dass sie alles abliefern können. Das weiß ich. Ob der eine jetzt seinen Whisky trinkt, wie der Kelsey, oder bis 3 aufbleibt, oder um 10 schlafen geht, oder der Taylor Voss 3 Stunden noch mobilisiert im Zimmer, oder ich habe keine Ahnung. Aber ich wusste, wenn es Crunch-Time ist, kann ich mich auf jeden Fall lassen. Und jeder wird 120% da sein und fit sein. Oder nicht fit sein, aber dementsprechend sich vorbereitet, dass er das abliefern kann. Und genau so war es.
Und wenn man sich dann auch die Scorer in diesem Finale ansieht.
Ja, geil.
Torschütze Nummer 1 der Wiener, deine Wenigkeit assistiert von Ryan McKiernan, Neuzugang, Wiener Stamm, Andreas Nödel. Tor 2, Andreas Nödel, assistiert, shorthanded, Taylor Voss. Tor 3, Ryan McKiernan, Championship-Winning-Goal, assistiert von Casey Tessier, mit dem Whisky schon ganz gut ausgestattet, McGregor, sharp. 16 Minuten sind vorbei, Sirene ertönt. Was war da los?
Ja, crazy, ich kann mich noch ans Fesuf erinnern. Fesuf war im Mitteldrittel und dann haben wir irgendeinen Schaß gebaut, dass das Fesuf im eigenen Drittel war. Und ich bin schon traurig gewesen. Ist das jetzt so ernst? Ich meine, wie dumm sind wir jetzt? Machen wir irgendeinen Schaß und jetzt ist das Drittel in unserem Scheiß, das Fesuf ist auch das Fesuf in unserem Scheiß-Drittel. Und das ist so prädestiniert jetzt, dass die jetzt ein Tor schießen, ne? 100%, das passiert jetzt, oder? Und ich bin da und ich hab den Riley gesagt, Riley. Und ich gesagt, fucking, das ist das Face of your fucking life, Alter. Wenn ich da nicht dann vollen Effort, also da gibt's keinen vollen Effort, den schluckst. Und ich glaube, der Riley hat's gemacht, oder der Sharpie? Der Riley hat's, glaube ich, gemacht. Ja, und der gewinnt das zurück und dann, ja, dann habe ich schon gewusst, fuck. Unglaublich, und dann bist du halt draußen und dann denkst, ich habe es gar nicht gepackt. Ich habe mich voll gefreut, aber es war nicht so, ich meine, du gewinnst 16 Spiele hintereinander und denkst, du kennst halt, ja, geil, voll geil, und dann wird dir immer mehr klar, dass das halt ein Hammer war, die ganze Saison und was du da geschafft hast als Mannschaft, und ja, das hat nachher dann erst so gewirkt. Ja.
Wann war es wirklich so? Man musstest fast 30 Jahre alt werden, um dieses eine Hochgefühl, nachdem jeder Eishockey-Profi strebt, den Titelgewinn zu erleben. Und es blieb leider nur bei diesem einen Mal.
Ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube später dann, wie ich in Wien diese Feier hatte in der Halle und alle auf der Bühne waren, die Halle voll war. Da habe ich es dann so realisiert. So richtig so, fuck, Alter, es war ja unglaublich, das ist so, wie geil. Und wir sind solche Rockstars jetzt für ein bisschen, das müssen wir so ausnutzen. Das war so geil. Und auch als wir zurückgekommen sind nach Wien nach der Partie, da haben die Wiener Fans mit so Rauchfackeln gewartet in der Früh. Und ja, das war einfach voll geil. Ja. Das war unglaublich. Und jetzt als Außenstehender, ich weiß, Eishockey hat nicht so einen hohen Stellenwert in Österreich, und das interessiert eigentlich niemanden. Weil wenn du der Meister wirst und du gehst im 18. Bezirk zum Heugen und die haben nicht, die wissen nicht einmal, wer die Spuse Wiener Capitals sind. Tut mir leid, ist so.
Passiert auch in vielen anderen Städten.
Ja, genau. Leider. Und das denke ich mir, okay, eigentlich ist das denn, wir haben gar nichts. Den Leuten ist das komplett bare. Die Burschen sind nicht mal in die Passage reinkommen, in den Meisterpokal. Das ist komplett egal. Aber für mich selber war es einfach so eine Genugtuung und so ein Erfolg und so. Ich habe so viel erreicht und alles in meiner Karriere, was ich gebaut habe, was ich erreichen wollte, ist in dem Meistertitel einfach alles zusammengelaufen. Und der Rest war mir egal, ob das andere Leute so oder so sind. Es war mir scheißegal. Es war einfach für mich so eine Genugtuung, zu sagen, Raffi, du hast alles rausgeholt und schau, das ist jetzt das Geschenk, was du bekommst. Und das kann dir niemand wegnehmen. Du bist Meister und du kannst nicht mehr sagen, du bist einmal Meister geworden. Und pff, klingt eh lächerlich, wenn ich mit dem Bomsche jetzt rede, der Bomsche, keine Ahnung, der hat 5, 6 Meistertitel? Ich weiß es nicht, 7? Na, 7 nicht, oder?
Na, nur mit Salzburg. Mit Villa kommt noch einer dazu.
Ja, holy fuck. Ich meine, weißt du, was ich meine? Und, aber genau deswegen macht es vielleicht noch, es noch mehr besonders für mich. Auch zu wissen, einfach für die Stadt, für die Fans. Ich meine, die haben so lange gewartet in Wien und es ist schön, aber es ist schon trotzdem traurig zu sagen, du wartest wie viele Jahre? 14 Jahre? Meistertitel? 14 Jahre bist du in Wien nicht Meister geworden. Ich meine, das ist eigentlich traurig.
12 Jahre waren es.
04, 05,
16, 17. 12
Jahre, eigentlich traurig. Weil du.
Aber man wartet schon wieder 8 Jahre.
Ja, voll traurig, weil du eigentlich in Wien sicher von diesen 12 Jahren 8 Jahre sicher die Möglichkeit hattest. Und alle sagen, ja, super, und da kommst du ins Halbfinale. Ja, aber wir wollen wieder, und das sind die neuen Spuso Capitals auch, das weiß ich, mit dem Christian Dolitschall als Sportdirektor. Die wollen wieder an die alten Zeiten anknüpfen, wo Wien selbstverständlich war, wo es selbstverständlich war für Wien, im Halbfinale zu spielen oder in einem Finale. Und diese Kultur wieder zurückzuholen, dass man sich nicht abgibt mit einer Playoff-Qualifikation. Aber dazu gehört sehr viel Arbeit dazu und sehr viel Sacrifice und Glaube und Einsatz. Und das schafft man nicht von einem Tag auf den anderen. Aber jetzt, ich glaube, mit dem, ich bin mir ganz sicher, mit dem Christian als Sportdirektor, mit dem neuen Präsidenten, wird er jetzt, und natürlich auch mit dem neuen Coach, wird er jetzt ein anderer Wind wehen. Und
wer weiß, wir sind vom Szenario her nicht so weit entfernt.
Ja.
Neuer Coach.
Ja.
Viele also, neue man Imports, muss ihnen, die
ja.
am Papier.
Ja. Man muss aussehen. Ihnen auf jeden Fall Zeit geben. Also, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr schon klappen wird oder, aber es geht in die richtige Richtung. Es ist ein Aufschwung da, ein positiver Aufschwung, und ich bin sehr happy für die Organisation, auch persönlich für den Christian und für die Mannschaft, dass das jetzt so positiv gestimmt ist.
Noch zwei Fragen zum Ausklang dieses Gesprächs. Und wir dürften uns, glaube ich, diesen Titel über sehr viele Ecken und via sehr viele Facetten annähern. Es gibt diesen urbanen Mythos, und die Frage ist mehr für mich als fürs Publikum, dass die Wiener Organisation nicht darauf vorbereitet war, in Klagenfurt Meister zu werden. Und Servus-TV-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Erbarmen mit den Vienna Capitals hatten und denen Bier in die Kabine gebracht haben. War dem wirklich so?
Ich muss sagen, ich habe Bier in der Kabine gehabt. Mir war es eigentlich...
Nach mir die Gin-Flut. Ne?
Also ja, mir war, nein, mir war es komplett egal, von wem das Bier gekommen ist. Wir hatten Bier ausgiebig und ja, also ich glaube, dass die Wiener Organisation oder einige Leute der Organisation sicher kein Problem gehabt hätten, noch ein Heimspiel zu haben im Playoff. Aber ich glaube, vor allem der Hans war überglücklich über diesen Meistertitel. Er war auch in Klagenfurt.
Gebürtiger Villach, der beim Erzrivalen.
Und der in Klagenfurt war, zuschauen, und der hat es auch gespürt. Und es war auch eine riesen Genugtuung, dass das für den Hans in Klagenfurt zu gewinnen. Man hat es gesehen, er war total happy. Und ja, ich glaube, das war für ihn schon auch ein Highlight seiner, unter Anführungsstrichen, Capitals-Ära. Ja.
Jetzt eilte der Ruf voraus, durchaus Party-Animal zu sein oder die Feste auch so zu feiern, wie sie eben fallen. Wie war Party-Animal Raphael Rotter? Und du kannst diesen Ruf auch gerne jetzt widerlegen. Nach dem Gewinn dieses Pokals.
Ja, es ist schon ziemlich wild hergegangen, sagen wir mal so. Ja, der Phil war damals schon beim anderen Meistertitel dabei und hat mir immer gesagt, Raffi, du kannst dir nicht vorstellen, wie es da abgeht, wenn wir Meister werden. Sagen wir mal so, er hat keine Faxen gemacht, also es hat es war die komplette Wahrheit, es war eine komplett geile Party, eine komplett geile Zeit. Ich habe es vielleicht ein bisschen zu weit getrieben und habe den ganzen Sommer gefeiert bis zum Saisonbeginn wieder.
Sie erinnert komplett an Alexander Ovechkin nach seinem Stanley Cup-Sieg.
Genau. Natürlich, ich meine, sind einmal Meister in jetzt wie vielen Jahren? 8, 12, 20 Jahren? Wie viele Jahre jetzt?
16? Seit es die Capitals gibt?
Ja, genau.
Zweimal Meister.
Ja.
In einem Vierteljahrhundert.
Ja, sicher, und da feiere ich, und ich habe so viel investiert und es war so geil und die ganze Mannschaft hat so viel Spaß gehabt. Ich habe mich so feiern lassen, ist eh ganz klar. Ich meine, wahrscheinlich mehr als andere, könnte schon möglich sein, weil ich auch so gern feiere. Aber das hat nie damit zu tun, dass ich viele leider leiten das auch dann anders ab. Sagen, ja, der ist ein Partygeber, aber was spricht dagegen? Jeder kann machen, was er will, sobald er am Eis abruft und zeigt, was er kann. Und seine Stärken am Eis zeigt und ein Profi ist am Eis, ist auch meines Erachtens, kann jeder machen, was er will, sobald der Profi in der Eishalle ist und er weiß, dass es hier ums Eingemachte geht und man sich auf ihn verlassen kann in seinem Job. Kann eigentlich privat machen, was er will. Und das war, glaube ich, bei mir immer der Fall. Und das wissen auch alle.
Diese Feierlichkeiten der Capitals und auch deiner Wenigkeit, die haben eine lustige Geschichte zutage gefördert. Die soll der Schlusspunkt sein. Wer kommt?
Ich glaube, der Philipp Lacos.
Nicht ganz.
Ah, wer könnte kommen? Party. Fuck.
Also, das schon auch ein wiederkehrendes Thema, viele Geschichten von und mit Raphael Rotter sind nicht jugendfrei, aber in dem Fall ist, glaube ich, der Protagonist ein Garant dafür, dass es auf jeden Fall auch seine Töchter hören dürften.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Margot Fischer.
Ja, jetzt. Der Fischer, okay.
Folgende Geschichte nach dem Titelgewinn. Wir hören rein beim Wiener Kapitän.
Ja, lustige Geschichte für mich war damals aus dem Meisterjahr. Ein paar Tage nach dem Titelgewinn haben wir ausgemacht, dass er am nächsten Tag, nachdem er gut auf den Pokal aufpasst hat, um 10, 11 am Vormittag abholen kann, von ihm im zweiten Bezirk. Damals hat er noch im gleichen Wohnhaus mit seinen Eltern gewohnt und Raffi hat halt eine sehr gute Beziehung zu seinen Eltern. An dem Morgen hat der Raffi sich noch anscheinend ein bisschen länger ausruhen müssen. Vielleicht war er auch schon wieder auf Achse oder noch immer auf Achse, ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht mehr erreicht. Seine Mutter ist auf jeden Fall runtergekommen und hat mir den Pokal übergeben wollen. Im zweiten Bezirk, nicht aus der Garage im Auto, sondern das Auto ist auf der Straße gestanden und der Pokal ist am Rücksitz gelegen und der hat sich dort über Nacht uneingesperrt im Raffi sein Auto ausruhen können. Das war für mich eine typische Raffi-Geschichte und das beschreibt ihn ganz gut. Ein bisschen zerstreut, aber ein herzensguter Kerl einfach.
Und ich glaube, all diejenigen, die aus Wien jetzt auch dieser Tage wieder den Crime-Hotspot der Welt machen wollen, wenn der Pokal eine ganze Nacht im unversperrten oder nicht abgesperrten Auto im zweiten Wiener Bezirk überlebt, dann schaffen das auch andere.
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich dachte, er erzählt eine andere Geschichte.
Die kannst du jetzt zum Besten geben.
Also ich kann mich an Meistertitel, das ist vielleicht auch ein ziemlich gutes, wenn wir schon zum Ende hingehen.
Rauschmeister.
Geschichte. Ja, man hatte den Pokal ein paar Tage, jeder. Ich habe ihn, glaube ich, 3 Wochen gehabt. und man feierte natürlich mit seinen Kumpels auch, die nicht alle Eishockey spielen. Wir waren dann in der Stadt im 15-16. Alle meine Boys sind gekommen, haben das Fest getrunken und ein Kumpel von mir, Namen lassen wir jetzt weg, hat damals, das kann ich ruhig sagen, das macht doch nichts, bei Hormax gearbeitet und ist auch gekommen. Mit dem Firmenwagen, riesen Romax-Wagen mit dieser Sirene. Und wir haben getrunken und dann wollten wir weiterfahren von dort, es war Mittwoch, ins VIP. Das ist, keine Ahnung, so ein Club im Prater, recht lustiger, so ein Hip-Hop-Club. Das hat nichts anderes offen gehabt, darum wollten wir hinfahren. Wir haben schon alles sehr angetrunken. Und wir waren, glaube ich, 6, 7 Leute und in dem Romax-Auto ist vorne Platz für den Fahrer und daneben ein größerer Sitzplatz für zwei Leute. Vorne ist mein Kumpel gefahren von Rohrmax, der nichts getrunken hat. Daneben sind vier meiner Burschen gesessen, aufeinander, mit dem Pokal in der Hand. Und hinten war der Max Matis, kennst du den? Sein Surfer, Kumpel von mir, und ich drinnen gewesen, wo die Utensilien von Arbeit drinnen waren im Kofferraum. Dann sind wir gefahren und natürlich hat er die Sirene aufgedreht und am Weg zum VIP laute Musik gespielt, wir natürlich stockbesoffen und dann habe ich den glorreichen Einfall gehabt, dass ich mitten am Gürtel die Türe aufreiß. Und das Timing war so schlecht, dass genau parallel zu unserem Auto ein riesen Polizeikonvoi gefahren ist. Und ich kann mich noch erinnern, ich mache diese Tür auf und schaue genau in die Polizeiesquadre rein. Und ich hatte kein Leibball an und habe natürlich in der Sekunde die Tür zugehaut und habe nur von vorne gehört, mein Kumpel hat nur von vorne geschrien, Raffi, hast du jetzt nicht wirklich die Tür aufgemacht? Ich habe nur gelacht. Und ich habe nur noch gehört, Scheiße! Und wir sind der Polizeieskorte gefolgt. Lustigerweise war das, sorry, das war am Ring. Und sie hat uns, nicht am Ring, und die Polizeieskorte hat uns genau aufgehalten vor der Passage. Und da war auch irgendein Event am Mittwoch. Und sie hat uns aufgehalten, hinten aufgemacht, zwei Maxeln rausgesprungen und dann sind vorne vier Maxeln rausgesprungen. Mit dem Pokal in der Hand. Er hat meinen Kumpel gefragt, ja, was das sein soll. Ich habe gesagt, ich war leider ein bisschen angetrunken und habe vielleicht ein bisschen arrogant gewirkt und habe gesagt, ja, Burschen, wir sind Meister geworden. Und ich habe gesagt, ja, du vielleicht, aber die anderen sechs sind sicher keine Meister geworden. Ich sage, ja, da haben sie recht. Dann haben sie meinen Kumpel den Führerschein abgenommen. Ich habe gesagt, ja, das Auto bleibt da stehen, wir nehmen den Führerschein ab. Wir waren noch immer auf dem Weg ins VIP. Ich habe gesagt, den Burschen, okay, ihr fahrt weiter. Ich habe mich so schlecht gefühlt für meinen Kumpel, weil der natürlich nicht fahren konnte mehr und natürlich am nächsten Tag wieder hackeln muss und ohne Führerschein schaut es natürlich für den nicht so gut aus bei dem Arbeitgeber. Ich habe gesagt, ich hole den Führerschein zurück. Bin ich mit ihm, mit dem Taxi, habe ich gefragt, auf welche Polizei fahrt im ersten Bezirk. Sind wir mit dem Pokal im ersten Bezirk gefahren, auf die Polizeistelle. Dort bin ich reinmarschiert, ohne Leibwahl, mit Meisterpokal, habe den Pokal dort draufgestellt und gesagt, hey, kommt mal her. Da sind alle hergekommen. Ich glaube, das war eine Versammlung von drei, vier Polizisten. Ich habe gesagt, ja, was gibt? Wisst ihr, wer ich bin? Der hat ja gesagt, wir haben keine Ahnung. Ein Clown, der gerade den Pokal mit hat. Oder? Ich bin sie Meister geworden. Ich bin der Raphael Rother. Das ist der Dominik, mein Freund. Den haben sie gerade den Führerschein weggenommen wegen mir. Ich habe den Pokal da. Ich gebe euch den Pokal. Dafür gibt es hier mir den Führerschein. Zum Glück haben sie sich auf das nicht einlassen. Sie haben das alle ziemlich locker genommen und haben gelacht, haben uns ein Taxi bestellt, wir sind weitergefahren und haben die Nacht dann auch zum Tag werden lassen. Meinen Kumpel habe ich das Ganze gezahlt, also mit dem Führerschein. Aber ja, es war eine unvergessliche Nacht. Ne?
Eine unvergessliche Nacht, ein unvergesslicher Titel. Ich glaube, es hat noch nie in der Geschichte dieses Podcasts einen besseren Rauschmeister gegeben. Holy, holy moly. Ja. More to come. Heute in einer Woche. Let's talk about six. Teil 4. Vielen lieben Dank fürs so lange, so ausführlich über den Titel sprechen.
Ich sage danke und ich freue mich auf nächste Woche.
Win today Hockey O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move.